Mit der spanischen Version von Hotel California setzen die Gypsy Kings gefühlsmäßig einen Gegenpol zum Frühling, der nicht so recht aus den Startlöchern kommen möchte, auch an diesem Mittwoch, dem 3. April 2013. Es ist 16 Uhr und 6,5 Minuten. Damit begrüßt Sie Friedrich Hoog zur heutigen Plattform bei Radio Free FM. Wie an jedem ersten Mittwoch im Monat ist heute unser Thema das BGE, das bedingungslose Grundeinkommen. Dies ist die 10. Sendung zum Thema. Das passt gut, um 10 Jahre Hartz-Gesetze Revue passieren zu lassen. Insbesondere gehen wir der Frage nach, ob sich Hartz IV bewährt hat oder ob es eine Alternative gibt, die insgesamt vernünftiger wäre. Ganz herzlich willkommen hier im Studio von Radio Free FM, Annelie Kinzler von der Initiative Grundeinkommen Ulm.
Guten Tag.
Frau Kinzler, die Stammhörer der Sendung kennen Sie schon, aber für die anderen wäre es vielleicht schön, wenn Sie ganz kurz ein bisschen was über sich selbst sagen würden, was Sie sonst so machen.
Was ich sonst so mache, ich bin Rentnerin, zum Glück eine, die gerade noch mit ihrem Geld auskommen kann, weil sie nämlich einen Mann hat, der das Wesentliche bestreitet. Ich hätte sonst auch 700 Euro und müsste Aufstockung beantragen.
Was das genau bedeutet, ja, das verraten wir nachher mit der Aufstockung.
Das verraten wir nachher, da kommen wir noch drauf, weil inzwischen ja sehr viele Rentner, ich habe die Zahl auch irgendwo, die es in Anspruch nehmen müssen, Grundsicherung im Alter, 436.000 war die Zahl vom letzten Jahr und 760.000 haben einen Minijob, weil sie mit ihrer Rente nicht auskommen. Also da kommen wir schon in die Million.
Hat das was mit den Hartz-IV-Gesetzen zu tun oder wäre das mit dem vorigen gesetzlichen Stand auch passiert?
Das hat das mit dem Hartz-IV-Gesetzen zu tun, dass durch die Deregulierung des Arbeitsmarktes, also diese Einführung von ganz freien Verfügungen der Arbeitnehmer über die Arbeitgeber, die Leiharbeit und die Minijobs, die dann vier Frauen machen statt zwei und so weiter. Das hat ja zur Folge, dass viel weniger Sozialversicherung in die Kassen bezahlt wird, auch in die Rentenkasse natürlich, und dann eben entsprechend weniger Rentenansprüche erworben werden können. Insofern hängt das durchaus damit zusammen. Diese Hartz-IV-Gesetze werden ja kontrovers beurteilt heute. Nach 10 Jahren, die Agenda 2010 wurde hoch gelobt während der Schröder-Kanzlerschaft als ein Mittel, die Arbeitswelt zu verbessern. Also gemeint war eigentlich, dass die Sozialkosten niedriger werden sollten. Und es ist vielleicht tatsächlich auch geschehen, aber ich zweifle fast daran, denn es kommen in der Folge so viele Sozialkosten auf die Menschen zu, die man gar nicht berücksichtigt hat. Also einmal diese Renten, die nicht ausreichend gesichert sind, auch diese Rückführung der Rentenhöhe von damals 53% auf 43, glaube ich, hängt ja damit zusammen mit diesen Gesetzen. Also die Rentengeschichte, und dazu kommt eine ungeheure Verunsicherung der Menschen, die bis zur Existenzangst mit der Folge von psychischen Erkrankungen. Also das Wort Burnout hat man vor 10 Jahren, glaube ich, noch gar nicht so gekannt. Ich bin mir da nicht so sicher, aber das nimmt sehr zu. Und es gibt Untersuchungen auch von Ärzten und Kommissionen, die sich dessen angenommen haben und immer wieder sagen, so und so viele Krankheitstage aus psychischen Gründen. Der Stress in der Arbeitswelt ist größer geworden. Ich denke, auch als Folge dieser Gesetze.
Ja, und dann auch eben nach der Arbeitswelt, wenn die Leute eine Rente bekommen, die nicht mehr ausreichend ist?
Ja, dann kommen eben diese Aufstockungen. Ich bin ja für das bedingungslose Grundeinkommen, wie Sie wissen. Und da wird immer gesagt, das kann doch niemand bezahlen und wo soll das Geld herkommen. Aber jetzt muss schon so viel Geld aufgebracht werden für die Rentner, die im Alter nicht ausreichend überleben können in Form von Aufstockungen. Es werden Subventionen bezahlt, sage ich mal, an Arbeitgeber, weil es Menschen gibt, die so wenig verdienen, dass sie auch davon mit ihrer Familie nicht leben können. Das sind viele Tausende, die darauf angewiesen sind. Und da ist das Geld selbstverständlich da, weil bei uns verhungert ja niemand. Und notfalls wird er zur Tafel geschickt. Was das aber alles für entwürdigende Bedingungen sind, kann ich einfach nur so hinstellen.
10 Jahre Hartz-Gesetze, wir hören immer diesen Begriff Hartz, das geht ja zurück auf einen Menschen, der heißt Peter Hartz, ist Jahrgang 1941. Wie kam es denn, dass gerade er sozusagen diese Gesetze ja nicht auf den Weg gebracht hat, aber daran gearbeitet hat, dass diese Gesetze kommen konnten?
Der Peter Hartz war ein großer Mann, sagen wir mal. Er ist bei VW in der Personalabteilung der Chef gewesen und wurde nach einem etwas ziemlich unglücklichen Verstoß gegen die Sitten abgewählt. Und Schröder hat ihn dann zu sich geholt und hat ihm diese Kommission in Auftrag gegeben zu leiten, die jetzt diese Arbeitsmarktbedingungen verändern sollten. Und das Ziel war eben Deregulierung. Also man hat gesagt, je weniger die Arbeit kostet, desto mehr davon können wir vergeben. Und das hat sich nicht bewahrheitet. Es ist bei uns schon noch so, dass wir relativ wenig Arbeitslose haben. Gestern habe ich im Rundfunk gehört, dass der europäische Durchschnitt 12% sind, Arbeitslose. Da sind die Griechen die am schlimmsten Betroffenen mit 58%, die Spanier mit Anfang 50 und so weiter. Man kann das nachlesen. Also wir sind da noch relativ gut dran und wir haben jetzt durch den sogenannten Aufschwung doch wieder ganz viele Arbeitsplätze vergeben in unserer Wirtschaft, aber unter schlechten Bedingungen. Das weiß jeder, dass diese Arbeitszahlen heruntergerechnet werden, dass da eben sehr viele prekäre, sagt man, unsichere Beschäftigungsverhältnisse darunter sind. Es zählen auch alle als arbeitslos, die ins Gefängnis gekommen sind, ja, zählen auch mit als arbeitslos. Aber die Zahl in Deutschland ist ja doch relativ gering und gerade in Ulm sind wir, glaube ich, ganz gut dran.
Ja, ja, hier in Ulm sind ja die Zahlen so ganz, ganz winzige Bereiche, 2-3% oder so. Da kann man schon happy sein. Aber auf der anderen Seite, insgesamt weiß man ja, dass auch viele sozusagen aus der Statistik herausgenommen worden sind in der Vergangenheit, die in irgendwelchen Programmen drin waren, die aber letztendlich eben auch nicht produktiv mit sozialversicherungspflichtigem Arbeitsverhältnis sozusagen die Kassen gefüllt haben und eben es ermöglicht haben, dass die Renten weiterhin in früher gewohnter Höhe ausbezahlt werden konnten.
Ja, und so bei dem Gedanken, warum ist das so? Warum haben wir zu wenig Arbeit? Wir haben nicht zu wenig Arbeit, wir haben zu wenig Erwerbsarbeit. Es gibt ja darüber hinaus noch unendlich viele Tätigkeitsbereiche, die eben nicht bezahlt werden oder nicht bezahlt werden können. Da können wir vielleicht auch noch kurz drauf eingehen nachher. Warum ist das so geworden in unserer Gegenwart, dass wir nicht genügend Erwerbsarbeit haben. Ich spreche jetzt mal von Deutschland. Und da ist mir aufgefallen, dass schon vor 10 Jahren oder waren es sogar 15 Untersuchungen eben angestellt wurden, woran das liegt. Und es liegt eben nicht daran, dass die Arbeitgeber diese Bedingungen jetzt freudestrahlend entgegengenommen haben und gesagt haben, jetzt können wir wieder klotzen, sondern es ist tatsächlich so, dass die Maschinen uns die Arbeit abnehmen. Es gibt einen amerikanischen Soziologen namens Rifkin, Jeremy Rifkin, der hat in einem Interview damals in der Stuttgarter Zeitung erklärt, die Arbeit wird uns ausgehen, langfristig. Und gemeint wurde damit, dass die Maschinen natürlich die Technisierung, die Computerisierung unserer Welt unzählige Arbeitsplätze wegrationalisiert hat.
Die Maschine nimmt sozusagen den Menschen die harte Arbeit oder die schwere Arbeit ab, aber sie zahlt keine Beiträge zur Krankenkasse und zur Rentenkasse.
Die müssten sozialversicherungspflichtig sein, die Maschinen. Dann wäre es vielleicht auch besser.
Dann höre ich aber die Arbeitgeber sagen, dann sind wir international nicht mehr konkurrenzfähig, können nicht mehr exportieren, dann kracht unsere Wirtschaft zusammen.
Ja, das wird gesagt und vielleicht ist es sogar so, denn in unserem gegenwärtigen Wirtschaftssystem, in unserem, sagen wir ruhig, kapitalistischen System, ist es so, dass einer des anderen Feind ist. Also die Kapitalisten, jetzt nicht irgendwie abwertend gemeint, sondern eben die Menschen, die die Arbeit zu vergeben haben und was Vernünftiges ja auch erzeugen und produzieren, die sind gezwungen, bei Strafe des eigenen Untergangs die Produktion so zu modernisieren und so zu rationalisieren, dass sie eben überleben. Es ist Wettbewerb, sagen wir, aber eigentlich ist es ein Kampf. Es ist einer des anderen Wolf und da wird jetzt keine Rücksicht genommen auf Empfindlichkeiten des Einzelnen, des Individuums. Das muss sein, der Profit muss geschaffen werden. Ich meine, das hat sich alles noch verschärft jetzt durch diese Finanzgeschichten. Aber es ist von vornherein so, dass sie gar nicht anders können, als auf Profit aus zu sein. Und da sieht man nun, ja, da gibt es eine Möglichkeit, an den Menschen zu sparen. Und dann wird gesagt, die Jobs müssen ins Ausland verlagert werden. Deshalb verschwinden sie, das sind aber gar nicht so viele. Dann wird gesagt, wir haben genug Jobs, aber die Leute sind nicht ausgebildet. Und dann wird gesagt, die Sozialabgaben für Arbeit sind einfach zu teuer. Und jeder Unternehmer wird sich überlegen, ob er 100 Angestellte hat oder einen Roboter, der dieselbe Arbeit erledigt. Wie Sie sagen, es ist natürlich auch schön, dass man nicht mehr so die ganz schlimmen Sachen machen muss. Und es entstehen ja auch Arbeitsplätze auf der anderen Seite wieder bei den Ingenieuren und bei den höher qualifizierten Berufen. Aber wo bleiben die vielen, die früher durch die Fabriktore gegangen sind? Und da haben wir eben nicht die Alternative, möglichst wenig auszuzahlen an die, die wirklich langzeitarbeitslos sind, und sie zu zwingen, zu jedweder Tätigkeit, die irgendwo ansteht und dann womöglich noch nicht einmal ausreicht zum Leben, wir haben dann doch die bessere Alternative. Man soll nie sagen, es gibt keine Alternativen, sondern wir Menschen sind doch immer aufgefordert, nachzudenken, wir können was anders machen. Es wird nie gut. Aber es wird besser vielleicht, wenn man seinen Verstand und seine Vernunft gebraucht. Und uns sagt die Vernunft, es wäre eine Möglichkeit, jedem Menschen ein Grundeinkommen zu geben, das er leben kann. Denn als Mensch hat er die Würde, das steht auch in der Charta der EU und im Grundgesetz, die Würde und das Recht zu leben. Und bei uns ist das Leben bisher an die Arbeit und an den Verdienst geknüpft. Und das wird in Zukunft nicht so weitergehen können. Also überlegen wir uns was. Und nicht nur wir hier von der Initiative Grundeinkommen Ulm, sondern wir sind in sehr guter Gesellschaft inzwischen. Also es kommt etwas durch von diesem Gedanken auch anderswo. Es gibt eine Kommission, die jetzt eingesetzt wird im EU-Parlament, die diese Fragen, eine Enquete-Kommission, die von allen Parteien gebildet wird, die dann diese Frage nach dem Grundeinkommen mal genau beleuchten soll. Und das ist doch schon ein Schritt in die Zukunft.
Das heißt, da haben wir ja schon richtig was erreicht mit unseren mittlerweile 10 Sendungen, bisher 9. Wir wollen im Rahmen dieser heutigen Sendung gleich im Anschluss an die nächste Musik zurückblenden, nochmal ins Jahr 2002 und nochmal ein bisschen versuchen aufzuzeigen, wie damals so die Rechtslage war und was sich dann geändert hat. Denn es war ja nicht so, dass alle Vorschläge dieser Hartz-Kommission verwirklicht worden sind. Es waren ja nur ein paar. Aber diese waren doch sehr einschneidend. Und das wollen wir nochmal ein bisschen aufzeigen. Und auf dieser Basis wollen wir dann unsere Gedanken weiterentwickeln und kommen natürlich am Schluss wieder zu dem Ergebnis, was wäre denn anders, wenn eben dieses bedingungslose Grundeinkommen zur Verfügung stünde bzw. ausbezahlt würde, jeder Mensch einen entsprechenden Anspruch hat. Zur kleinen geistigen Auffrischung und Erholung haben wir ein bisschen Musik von der CD Reason to Believe, The Songs of Tim Hardin. Da singt uns Gavin Clark jetzt von einer Stadt, Shilotown. Die Plattform bei Radio Free FM, UKW 102,6 und www.freefm.de. Zu Gast heute die Initiative Grundeinkommen hier in Ulm, Frau Annelie Kinsler. Wir gehen zurück ins Jahr 2002. Kanzler Schröder und seine Bundesregierung damals haben dieser Hartz-Kommission sozusagen den Auftrag gegeben, zu entwickeln gewisse Reformen am Arbeitsmarkt. Was war denn sozusagen damals in Schieflage geraten, dass man da Reformen gebraucht hat? Wie war die Rechtslage im Prinzip damals und was hat sich dann geändert durch diese Hartz-Ideen? Es sind ja nicht alle Vorschläge der Hartz-Kommission verwirklicht worden, aber diejenigen, die dann umgesetzt worden sind, die haben ja doch einschneidende Veränderungen gebracht. Was war also sozusagen dann die Veränderung? Also erstmal gehen wir vielleicht ein auf den Punkt, wie war es denn zuvor? Was war in Schieflage geraten? Und im Anschluss dann, wie kamen die Veränderungen? Was haben die gebracht?
Was war in Schieflage geraten? Das kann ich gar nicht so sagen, was das war. Es war das Bedürfnis, mehr Freiheit in die Wirtschaftsprozesse zu bringen, damit mehr Arbeiter oder Angestellte angestellt wurden, also gebraucht werden sollten. Man hat immer argumentiert, die Arbeit ist zu teuer wegen dieser Sozialversicherungspflicht und der Arbeitgeber muss ja das dann nochmal drauflegen. Und da war die Hoffnung, wenn jetzt die Arbeit billiger wird, dann wird alles gut.
Also sowohl der Staat als auch die Arbeitgeber hatten im Prinzip relativ hohe Sozialausgaben, um es jetzt mal ganz pauschal zu sagen. Ja. Und daran sollte dann gearbeitet werden. Die Hartz-Kommission wurde eingesetzt und hat Ergebnisse gebracht. Was ist denn dann verwirklicht worden? Und wie gesagt, wie sind jetzt diese Effekte?
Also es hat tatsächlich einen Freiheitszuwachs gebracht für die Arbeitgeber. Ich verwechsel das immer gern, weil die Arbeitnehmer ja eigentlich Arbeitgeber sind, sie geben ihre Arbeit. Ne?
Ja, die Terminologie steht quasi auf dem Kopf, aber es hat sich so eingespielt, man weiß, was jetzt gemeint ist. Man muss da nur gedanklich immer aufpassen. Der Arbeitnehmer, der nimmt sozusagen, naja, der bringt die Arbeit.
So ist es. Aber es hatte also zur Folge Beispiele, dass diese geringfügige Beschäftigung ausgeweitet wird, also was wir unter 400-Euro-Jobs heute verstehen, oder es soll ja ein bisschen mehr sein, sogar 470.
Na, 450 sind es seit Januar, ja, ja.
Dann diese Leiharbeit ist ganz groß geworden. Diese Personaldienstleister sind vom Arbeitsamt weg und haben eine eigene Firma aufgemacht und haben fleißig Arbeitnehmerüberlassung betrieben.
Also dieses Vermittlermonopol des Arbeitsamtes, das ist sozusagen ein Stück weit gefallen damals.
Ja, es war ein Monopol, aber es war gleichzeitig auch noch ein Schutz damit verbunden für die Arbeitnehmer. Ich habe selbst einmal als Leiharbeiterin einen Sekretariatsjob gemacht. Es war schon heftig. Wer da kassiert hat, war nicht ich. Aber die Arbeitgeber fanden das einfach schön, dass sie besser disponieren können. Und von daher hat es ja auch einen Sinn, dass sie mal für kurzfristige Projekte eben diese Leiharbeit in Anspruch nehmen können. Aber es wird eben alles immer gleich gesucht, wie kann man es noch optimieren. Und dann führte das dazu und ist ja bis heute so, dass man die Leiharbeiter schlechter bezahlt als die normalen, statt dass man ihnen mehr gibt, wenn sie nur 3 Monate beschäftigt sind und so weiter. Ne? Also das war das. Dann wurde noch abgeschafft die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes, also von 2 Jahren auf 12 Monate. In der Regel gibt es noch irgendwelche Zuschläge für längerfristig Beschäftigte. Dann wurde unabhängig vom Einzahlungszeitraum in die Arbeitslosenversicherung die Arbeitslosenhilfe mit der Sozialhilfe zusammengefasst. Also das ist dieses berühmte Arbeitslosengeld 2. Man hatte früher beim Arbeitslosengeld 2, also was nach dem Arbeitslosengeld der ersten 24 Monate kam, einen höheren Anspruch als den, der dann mit der Sozialhilfe zusammengekoppelt wurde. Dann können nach Ablauf der Arbeitslosengeldzahlung die Arbeitslosen das ALG II beantragen. Und es ist gebunden an Bedürftigkeitskriterien. Das war vorher nicht. Das ist was ganz, ganz Schlimmes. Die mussten also, die Arbeitslosengeld II-Bezieher, die neuen, mussten ihre Vermögensverhältnisse völlig offenlegen. Und es wurde ausgezahlt an die Bedarfsgemeinschaft, also nicht individuell, jeder Arbeitslose hat ein Recht auf sein Arbeitslosengeld, sondern wenn man verheiratet war oder mit jemand zusammenlebte oder mit den Kindern. Das wurde alles addiert und als Bedarfsgemeinschaft angeschaut und dann wurde von oben herunter beschlossen, wie viel und wie hoch das dann sein kann. Dann ist diese Zumutbarkeit für die Annahme von Stellenangeboten verschärft worden, sodass im Prinzip jede nicht gerade sittenwidrige Arbeit unabhängig von der Qualifikation, die einer hat, zumutbar ist. Und dann wurde noch beschlossen, dass man so und so viele Maßnahmen zu befolgen hat, um sich höher zu qualifizieren, die einem angetragen wurden, die darf man auch nicht ablehnen. Und das mit der Folge von Sanktionierungen, Leistungsentzug, also man kriegte dann ein bisschen weniger ausgezahlt, wenn man nicht so und so viele Bewerbungen im Monat geschrieben hat und sich nicht so und so oft vorgestellt, was auch zu fürchterlichen Eiertänzen geführt hat, dass die Leute dann aus dem Telefonbuch irgendwelche Anschriften sich rausgesucht haben und Bewerbungen geschrieben, nur damit sie ihr Soll erfüllen. Und sie kriegten Bewerbungskurse, damit sie das richtig machen. Aber ich habe noch von keinem gehört, der aufgrund seiner schönen Bewerbung einen Arbeitsplatz gefunden hat, sondern da spielen dann doch andere Dinge eine Rolle.
Diese Sanktionen, die können ja ganz schön hart sein. Man hat da rasch mal 30% weniger, wenn man irgendwie einen Termin nicht wahrgenommen hat und eben sich da nicht entschuldigen konnte dafür. Andererseits, hätte man den Termin wahrgenommen, wäre zwar der Anspruch geblieben, aber man wäre im Zweifel auch nicht vermittelt worden. Das sind ja richtig Dinge, die sozusagen an Mark und Bein gehen. Ja. Die Leute bekommen dann noch weniger. Wie kommen die überhaupt dann über die Runden?
Ja, da sind dann diese wunderbaren Einrichtungen der Tafel entstanden. Die boomen ja geradezu. Man kann also für einen Gutschein, den man da bekommt beim Arbeitsamt, wo drauf steht, dass man bedürftig ist, kann man sich für wenig Geld mit Lebensmitteln und Kleidern versorgen.
Also da kommt man ja in eine richtige Bevormundung rein, wenn man so will.
So ist es. Und die schlimmste Bevormundung, finde ich, ist eigentlich doch die, dass man dass man alles offenlegen muss, dass man sein Häuschen sagen muss, wie viel Quadratmeter das hat und dass man nichts für sich behalten darf. Und diese Dinge, die sind beim Grundeinkommen ganz, ganz anders geregelt.
Also der Grundgedanke ist ja der, Arbeitslosengeld 1, dafür hat man einbezahlt in der Zeit, wo man sozialversicherungspflichtig angestellt war und hat jetzt eben unabhängig vom eigenen Vermögen einen Anspruch, Arbeitslosengeld 1 zu kriegen. Läuft aber die Zeit ab, in der Regel 12 Monate, bei älteren Arbeitnehmern ein bisschen mehr. Dann fällt man da raus und fällt dann sofort in dieses Arbeitslosengeld 2, ist gleich Hartz 4. Und wenn man da drin ist, dann hat man eben alles offen zu legen und eben mit diesen Sanktionen zu kämpfen. Und jetzt kommt genau der Punkt, wo Sie gerade angesetzt haben, Stichwort bedingungsloses Grundeinkommen. Ja. Was wäre ganz konkret dadurch dann anders?
Also wir hätten eben diese Sanktionen nicht. Das Geld würde bedingungslos ausgezahlt. Das heißt, es ist ohne diese Bedürftigkeitsprüfung. Und es ist existenzsichernd. Also es müsste etwas höher sein als Hartz IV. Über die Wohnkosten, da muss man sich noch streiten, ob die dann doch gesondert beantragt werden. Die wird auch nicht jeder brauchen, der das Grundeinkommen bekommt, ja. Das könnte von Fall zu Fall entschieden werden, ob jetzt einer das Recht oder die Not hat, auch noch Wohngeld und Heizkostenzuschuss zu bekommen. Also das wäre ohne Bedürftigkeitsprüfung und ohne den Zwang, sage ich ruhig mal, eine beliebige Arbeit aufzunehmen, die einem gerade geboten wird.
Da ist ja auch noch dieses Stichwort der Armutsfalle von Interesse, denn viele Jobs, die man dann annimmt, wo man vielleicht wirklich morgens um 6 los muss, abends um 6 oder um 7 heimkommt, die bringen einem dann vielleicht 1200 Euro netto. Ja. Und wenn man Hartz IV mit der Family bekommen würde, wäre man genauso weit und hätte eben diese 12 Stunden Arbeit oder so und Anreise zum Job gar nicht machen müssen. Das heißt, dann fehlt ja eigentlich der Anreise, als überhaupt tätig zu sein.
Diese 1200 Euro brutto sogar würde man bekommen, wenn der Mindestlohn auf 8,50 Euro festgesetzt würde. Da kommen dann wieder wenig Steuer, kaum, aber sozialversicherungspflichtige Beiträge ab, sodass man da auf 900 kommt. Ja? Dann ist man
netto
noch schlechter
dann
dran. Beim Mindestlohn sogar schon, ja.
Das heißt, faktisch kommen viele Leute eigentlich da raus, wo Hartz IV ihnen eben auch entsprechend mit gleicher Höhe weiterhelfen würde.
So ist es. Es ist kein Anreiz, selbst tätig zu werden.
das wäre ja beim bedingungslosen Grundeinkommen völlig anders, denn dieses würde ja allen Menschen zur Verfügung stehen und wer jetzt eben zusätzlich arbeitet, hat dieses Geld zwar abzüglich einer Steuerflatrate, um das Ganze zu finanzieren, aber auf jeden Fall wird natürlich der überwiegende Teil dessen, was er verdient, doch demjenigen dann zur Verfügung bleiben, zusätzlich zum Grundeinkommen.
Also das Grundeinkommen wäre unangetastet und ich kann jetzt, was weiß ich, 1.000 Euro dazu verdienen. Je nach Finanzierungsmodell würde davon eine Flatrate von, jetzt der Binkert spricht von 40%, glaube ich, abgehen. Dann habe ich aber immer noch mehr, als ich mit dem ALG II hätte.
Also das müsste doch für eigentlich alle Menschen von Interesse sein. Warum hat sich's denn bisher noch nicht durchgesetzt?
Ja, weil wir so träge sind. Wenn was Neues kommt, dann muss man immer erst mal Angst haben, denke ich. Da kommt was Altes ins Wackeln. Aber man kann ja auch, wenn die Kinder erwachsen werden und ein neues Jugendzimmer brauchen, dann kann man auch nicht das Kinderbettchen drin stehen lassen. Da muss man manches einfach rausräumen und was Neues anfangen. Menschen sind da sehr träge. Es war auch der Vorschlag von den Linken und den Grünen im Zusammenhang mit diesen Sanktionen, dass man die wenigstens abschafft, ja, dass man wenigstens diese Leistungskürzungen abschafft, die dann von Fall zu Fall, je nachdem, wie der Sachbearbeiter gelaunt ist, auch ausgesprochen wurden. Ne? Und das war vor 2 Jahren, es ist nichts passiert. Es gab eine große Aktion und Unterschriften und was weiß ich. Nichts ist passiert. Nach wie vor leiden die Menschen unter diesen Vorschriften und diesen Sanktionen, Leistungskürzungen, die ihnen da zugemutet werden, wenn sie nicht so funktionieren, wie sie sollen.
Eigentlich müsste man sagen, das sollte der Vergangenheit angehören, um menschenwürdig zu leben. Sie haben den Binkert gerade erwähnt. Binkert, wer ist das und was vertritt der genau?
Der Herr Binkert ist ein Mitarbeiter gewesen des ehemaligen Ministerpräsidenten von Thüringen, Althaus.
Also ein CDU-Mann.
Ein CDU-Mann, der demnächst, das kann ich gleich schon mal sagen, am 11. April im Café im Kornhauskeller sein Buch vorstellt oder zur Verfügung steht für Fragen, Vortrag und Diskussion. Der hat mit einer ganzen Gruppe von Menschen dieses Grundeinkommen auf den Prüfstand gelegt. Er nennt es solidarisches Bürgergeld. Es gibt ja viele Wörter für dasselbe. Und schreibt als Unterschrift, das ist so schön, den Menschen trauen, Freiheit nachhaltig und ganzheitlich sichern. Da kommt also noch ein Aspekt hinzu, der mir auch immer sehr wichtig ist bei dieser Grundeinkommensgeschichte. Es geht nicht nur um die Arbeitslosen, es geht um alle.
Sagen Sie noch mal, wann und wo man ihn erleben kann mit dieser Buchvorstellung, mit dieser Lesung?
Der kommt ins Café im Kornhauskeller am 11. April, Donnerstag um 18 Uhr und steht dann zur Verfügung, wird einen kleinen Vortrag halten und steht zur Diskussion zur Verfügung. Dieses Buch ist sehr genau und sehr ehrlich recherchiert, also mit verschiedensten Beiträgen von verschiedenen Menschen, die sich da ja, jahrelang beschäftigt haben damit.
Was steht denn darüber hinaus in nächster Zeit an?
Darüber hinaus steht an, dass wir am Samstag drauf wieder im Café Kornhauskeller über diesen Bürgergeld der CDU Gedankenaustausch haben werden von der Grundeinkommensgruppe um 19 Uhr, Samstag, 13. April. Und danach werden wir auch von den Linken im Mai, glaube ich, den Stefan Wolf haben, der das linke Modell des Bürgergeldes, des Grundeinkommens vorstellen wird. Also und die Grünen sind auch schon eingeladen. Also wir werden, Sie sehen, es zieht Kreise, ja. Wir werden jetzt auch im Wahlkampf, Vorwahlkampf, diese Parteien eben befragen über ihre Vorstellungen und hoffen, dass die Sache damit auch weitergeht und wünschen uns sehr viele interessierte Zuhörer und Mitstreiter.
Es ist ja sehr parteiübergreifend, also Vertreter eigentlich so gut wie aller Parteien vertreten bereits die Idee des Grundeinkommens. Es ist eigentlich nur noch die Frage der Zeit, wann genügend Leute in jeder Partei dafür sind, oder?
Ja, vielleicht ist die Schmerzgrenze bei uns noch nicht hoch genug. Ich meine, wir leben hier im goldenen Ulm und in Baden-Württemberg. Wir sehen die Not vielleicht nicht so, wie sie in Mecklenburg-Vorpommern oder in Thüringen. Da wird jetzt diese Solargeschichte zugemacht, nicht? Die Produktion ist extra mit Subventionsmitteln da in Mühlhausen eine riesen Solarzellenproduktion gewesen. Tja, das rentiert sich nicht mehr und dann müssen wir eben zumachen. Und Opel rentiert sich ja auch nicht mehr und Quelle und so weiter. Also es geht ja weiter, es geht ja immer weiter, die Not. Aber es ist eben nicht nur diese Arbeitslosigkeit, die für viele Menschen auch mit großen, ja, psychischen Nöten verbunden ist. Ich habe jetzt in der Psychologie heute einen Beitrag gelesen, dass es einfach nicht wahr ist, dass die Menschen sich einrichten in der Arbeitslosigkeit. Sie wollen, also zu 85% wollen sie. Und es fehlt ihnen natürlich. Man stellt sich das nur mal selber vor. Ich meine, ich bin arbeitslos als Rentner, aber ich bin nicht untätig. Und da müsste man Perspektiven natürlich entwickeln. Und was machen wir mit den vielen Jugendlichen, die hier auf der Straße stehen? Habe mir auch schon Gedanken gemacht. Ich suche eigentlich jetzt so eine Art Brainstorming. Was machen wir, wenn uns die Arbeit ausgeht?
Also dadurch, dass wir die Maschinen haben und die Technik, wird die Arbeit, die sozusagen bezahlt werden muss, sukzessive weniger. Damit natürlich theoretisch dann auch die Möglichkeiten, Renten und andere Dinge eben zu bezahlen.
Und ich stelle mir da vor, dass dieses Arbeitsamt künftig eben wieder Vermittler ist von allen möglichen Projekten. Also jetzt denke ich vor allem an Jugendliche, die ja, die brauchen ein Ziel und ein sinnvolles Leben, damit sie nicht durchknallen, ja. Und da stelle ich mir vor, dass es so eine Vermittlung gibt, die dann eben Projekte anbietet, wo man freiwillig allerdings, jetzt nicht Zwangsmaßnahme, freiwillig sich melden kann und dann eben ein Aufforstungsprogramm mitmacht oder irgend sonst was Umweltschutzmäßiges oder ich sage immer Dämme baut, ja, an der Oder oder an der Nordsee. Einfach projektmäßig, wenn wir schon keine feste Anstellung irgendwo kriegen können, ja. Man hat das Grundeinkommen, es wäre möglich, die Leute verstärkt auch ins Ausland zu schicken, mal für ein Jahr. Da sind ja die Budgets auch immer sehr eingeschränkt. Aber dann hätte dieses Geld, das man da investiert, auch wieder einen Nutzen, sage ich mal, nicht? Wenn die jungen Leute da anbeißen und sagen, gut, so ähnlich wie das eigentlich mit dem Bundesfreiwilligenjahr gedacht ist. Das ist schon in der Richtung. Ja? Wir haben die Arbeit, wir haben viel großen Bedarf im Umweltschutz, in der Sozialarbeit, im Pflegebereich. Wo kriegen wir die Zivis her, die es nicht mehr gibt? Nicht? Und da hat ja, die Idee ist gar nicht schlecht. Bundesfreiwilligendienst können auch Ältere hin. Ich kenne einen, der das gemacht hat, aber es ist eben auch wieder nur befristet und er hat kein Grundeinkommen und dann sind seine 350 Taschengeld halt wieder weg, wenn er kein Hartz IV beantragen möchte. Und er möchte es nicht, weil er das Haus behalten darf, in dem er wohnt, winzig kleines Elternhaus mit 70 Quadratmeter, aber das Grundstück ist zu groß für Hartz IV. Das müsste er verkaufen, will er aber nicht, das ist sein Garten, ne?
Ja, ja, eben auch wieder eine staatliche Einmischung sozusagen, ja, die im Hartz-IV-Bereich jetzt die aktuell passiert.
Ja.
Gehen wir noch ein bisschen ins Musikalische,
ja,
um die Gedanken noch mal frei laufen zu lassen. Es gibt ein Lied, das heißt Fields of Gold, und es führt uns ein bisschen weg von diesem trüben Wetter und von diesem kalten Wetter da draußen. Hier ist Eva Cassidy. Aus der Feder von Sting, das war Eva Cassidy, Fields of Gold. Frau Kinzler von der Initiative Grundeinkommen hier in Ulm. Wir hatten vorhin diese Minijobs erwähnt, die jetzt 450 Euro betragen können. Damit will man natürlich Leute sozusagen erstmal in Arbeit und Brot bringen, um sie später eventuell auch in sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse reinzukriegen. Und ich habe vorhin schon mitgekriegt, Sie sehen das relativ kritisch. Und es gibt ja auch den Vorschlag der Spitzenkandidatin der Grünen, diese Grenze von 450 Euro wieder nach unten zu versetzen, sogar relativ drastisch auf 100 Euro. Wie stehen Sie zu diesen Gedanken?
Ja, also ich finde schon, dass das im Prinzip gar nicht schlecht ist, diese 450 Jobs, wenn man als Ehefrau noch ein paar Mark dazu verdienen will und seine Sicherung hat. Aber sobald man eben nicht gesichert ist, wünscht man sich doch einen festen Job, sei es halbtags oder dreivierteltags oder auch den ganzen Tag. Und das wurde sehr, sehr verhindert durch die Möglichkeit, alles, was möglich ist, politisch wird ja auch gerne genommen dann, um Geld zu sparen. Und es gibt tatsächlich die Situation, dass viele Arbeitnehmer es so ausgenutzt haben, wie ich schon angedeutet habe, und eben die Leute nicht fest angestellt haben, auch die Leiharbeiter nicht übernommen haben, sondern dann wieder neuen geholt. Und insofern ist dieser Gedanke, das drastisch zu verändern, wäre ein Rückbau dieser Gesetze.
Eigentlich dieses Auswuchses, weil es hat ja dann so gesehen doch nicht gegriffen, nicht positiv gegriffen.
Ja, es hat nicht gegriffen.
Es würde aber ein paar Dinge natürlich erschweren. Würden die dann überhaupt noch vergeben werden? Ein paar Arbeiten, würde man sagen, dann vergeben wir die gar nicht mehr?
Ach, das weiß ich jetzt auch nicht. Aber vielleicht braucht man es dann auch gar nicht mehr, ja.
Okay, eins wollte man noch sagen. Morgen ist nichts.
Morgen ist nichts. Unser Donnerstag fällt aus, weil die VH zu hat. Sonst treffen wir uns jeden Donnerstag im Monat um 18 Uhr für alle Interessierten. Offenes Gespräch, meistens mit einem Thema verbunden. Aber diese Woche ist nichts.
Sagen Sie noch mal, wie es genau weitergeht mit Terminen.
Dann am nächsten ersten Donnerstag im Mai. Ja, sonst kann ich jetzt nichts auswendig sagen.
Unsere nächste Sendung ist direkt am 1. Mai, am Feiertag. Ach, ja. Sind wir auch da. Und die Website wollten wir mal noch durchsagen von der Initiative. Das ist die www.grundeinkommen-ulm.de.
Jawohl.
Haben wir noch was Wichtiges vergessen?
Ich wollte ganz kurz noch über den Hartz-Missbrauch, der so in aller Munde ist, sagen. Es gibt eine Studie vom Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche im Rheinland, die ist auch schon ein bisschen alt, 2005. Da waren es 1,2% Missbrauchsfälle von 100. Selbst wenn es heute das Doppelte wäre, wäre es im Volumen wahrscheinlich nicht so viel, wie wir Steuersünder haben, die das Geld woanders hinbringen, als es hingehört. Und dazu kommt noch, dass 9% des Gesamtvolumens der Hartz-IV-Empfänger 9% ausmachen, zuzüglich der Kosten für die Sozialgerichte.
Wenn also jemand irgendwo beim Arbeitsamt, sage ich jetzt mal ganz verkürzt, nicht weiterkommt, kann er ja einen Widerspruch einlegen. Wenn der im Widerspruchsverfahren zurückgewiesen wird, gibt es die Möglichkeit zur Klage. Und es dauert dann, das weiß man auch. rund gefühlte 2 Jahre aus der Erfahrung heraus, bis man dann innerhalb des sozialgerichtlichen Verfahrens einen Termin hat. Also da ist viel Arbeit auf die Sozialgerichte zugekommen. Ja. Frau Kinzler, herzlichen Dank, dass Sie da waren für die Infos.
Also es gab viele Wirkungen, die man sicher vorher nicht so bedacht hat. Jetzt möchte ich noch einen Satz von Jean Ziegler sagen, dem großen Kämpfer für die Freiheit. Das Grundeinkommen in einer Welt, in der die Bedeutung der Erwerbsarbeit immer mehr abnimmt, ist es eine der dringlichsten Ideen überhaupt. Die Arbeitslosigkeit wird steigen und es ist längst nicht mehr sicher, dass jeder immer Arbeit hat. Aber es ist in jedem Fall sicher, dass der Mensch immer essen muss. Das Grundeinkommen verhindert, dass ein Mensch in Existenzangst geworfen wird und verzweifelt. So gesehen ist ein geregeltes Grundeinkommen auch ein Beitrag zur Verteidigung der Demokratie, des Gesellschaftsvertrags und eigentlich der Zivilisation insgesamt.
Friedrich Hock sagt danke fürs Zuhören hier bei Radio FM in der Plattform.